Fora International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Am Mikrofon sind heute live im Studio Sophie Ira. Hallo Sophie.
Und Silvia Schwarz. Hallo Silvia.
Und Sophie, darf ich es verraten?
Aber gerne.
Für dich ist heute große Premiere, denn es ist deine allererste Sendung.
Genau.
Und ich hoffe natürlich, dass noch viele weitere folgen werden.
Genau, ich bin sehr aufgeregt. Und hier die Themen unserer heutigen Sendung.
Wir beginnen mit einem Rückblick auf den 1. September, der in Deutschland als Antikriegstag begangen wird und warnt für euch auf dem Königsplatz in München bei der Kundgebung Nie wieder Faschismus und Krieg.
Dann berichten wir von der Pro-Choice-Demonstration, die als Reaktion auf den sogenannten Marsch der 1000 Kreuze am 29. September in München stattfand.
Und wir klären auf, warum Frauen unter Burkas in Afghanistan singen und ihre Videos über die sozialen Medien teilen.
Mit dem niederländischen Klimaforscher Lennart de Klerk haben wir über seine Forschungsergebnisse zu Kriegs- und Umweltschäden in der Ukraine gesprochen.
Und Olena Strelnik berichtet darüber, was mit Frauen und dem Feminismus in einem Land passiert, das wie die Ukraine Krieg führt.
Von der internationalen Bühne geht es dann zurück nach München mit der Initiative Soziales rauf, Rüstung runter von Verdi und dem Münchner Friedensbündnis.
Und zum Schluss gibt es noch die Rubrik Kultur und Kulturelles in München mit Sophie. Das ist unser Programm für heute und wir starten gleich mit unserem ersten Thema, dem Antikriegstag am 1. September. In Deutschland wird am 1. September jährlich an den Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnert, als 1939 Nazi-Deutschland Polen überfiel. Seit 1957 rufen Gewerkschaften und Friedensgruppen dazu auf, an diesem Tag der Opfer von Krieg und Gewalt zu gedenken und sich für Frieden und Abrüstung einzusetzen. Ins Leben gerufen wurde dieser Gedenktag vom Deutschen Gewerkschaftsbund in einer Zeit, als die Wiederbewaffnung Westdeutschlands und der Kalte Krieg Sorgen um neue Konflikte schürten. Im Juli 1956 war die Wehrpflicht nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingeführt worden und die ersten Soldaten wurden rekrutiert. Damals haben sich 4 Jugendorganisationen verbündet, um vereint gegen die Wehrpflicht und die militaristischen Bestrebungen in der damaligen Bundesrepublik zu kämpfen. Die DGB-Jugend gab den Anstoß dazu, den 1. September zu einem regelmäßigen Aktionstag zu machen. Der Tag steht bis heute als Mahnung gegen Krieg und Faschismus und für eine friedliche Zukunft. Anlass zur Sorge gibt es leider auch aktuell mehr als genug. Ukraine, Gaza, Sudan, der Kongo. Die Anzahl der Kriege und bewaffneten Konflikte scheint eher zu als abzunehmen. Unter dem Motto »Nie wieder Faschismus und Krieg« riefen die Gewerkschaft Verdi München und das Münchner Friedensbündnis, zu dem auch die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit gehört, zu einer Kundgebung auf dem Königsplatz auf. Themenschwerpunkte in diesem Jahr: Soziales rauf, Rüstung runter, das Recht auf Asyl, kein Platz für Faschisten und Militär raus aus den Schulen, Universitäten und den Betrieben. Brigitte Obermeier, die Sprecherin unserer Münchner Gruppe der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, engagiert sich seit Jahrzehnten für alle Themen rund um Frieden. Sie stand am Antikriegstag mit einer sehr persönlichen Rede auf der Bühne des Königsplatzes. Und diese Rede hören wir uns jetzt an.
Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, ich bin seit Jahren im Münchner Friedensbündnis und am Antikriegstag dabei. Ich kann mich an die Flüchtlinge des Zweiten Weltkrieges erinnern. Ich kann mich an Holzbeine und Arthrosen erinnern. In der Familie meiner Mutter fehlte ein Bruder. In der Familie meines Vaters auch. Es waren meine Kinder. Ich kam jung zur Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, die bereits 1915 mitten im Ersten Weltkrieg gegründet wurde und war sehr beeindruckt. Die Frauen protestierten in einem großen Kongress gegen den Wahnsinn und die Gräuel des Krieges und gegen die Vergewaltigungen, die den Frauen angetan wurden. Sexualisierte Kriegsgewalt zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Sie passiert überall, jeden Tag auf der Welt. Allein diese Tatsache müsste uns alle auf die Straße treiben. Aber das Thema ist tabu, wie es auch die vielen Vergewaltigungen des Zweiten Weltkrieges waren und sind. erst in der Friedensbewegung wurde mir klar, dass Kriege nicht vom Himmel fallen, sondern dass sie menschengemacht sind. Heute, 85 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, scheinen die Lehren aus diesem schrecklichen Krieg vergessen. Anstatt innezuhalten, wurde die NATO gegründet und der Warschauer Pakt, der sich bekanntlich wieder aufgelöst hat. Das hätte die NATO auch tun sollen. Neben den vielen Kriegen sind uns die irrsinnigen Militärausgaben geblieben. Schon 1953 sagte Präsident Eisenhower, mit jeder hergestellten Waffe, jedem vom Stapel gelaufenen Kriegsschiff und jeder abgefeuerten Rakete werden letztlich diejenigen bestohlen, die hungern und nicht ernährt werden, die frieren und nicht bekleidet sind. Diese bewaffnete Welt gibt nicht nur Geld aus, sie gibt den Schweiß ihrer Arbeiter aus, der Chemie ihrer Wissenschaftler und die Hoffnungen ihrer Kinder. Wir haben eine endliche Welt und endliche Ressourcen. Die großen Menschheitsprobleme können wir nur weltweit und nur gemeinsam lösen. Es hilft nur, verhandeln statt schießen. Die Kriege müssen beendet werden. Der Erstellungskrieg in der Ukraine hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wir können es jeden Tag in den Nachrichten hören. Und weil sich viele Männer dem Kriegsdienst verweigern, setzt der Staat immer mehr auf Zwang. Männer zwischen 18 und 60 Jahren gelten in der Ukraine als wehrfähig. Sie dürfen das Land nicht verlassen und müssen sich digital registrieren. Man geht von ca. 325.000 Männern aus, die geflohen sind. Viele Tausende verstecken sich innerhalb der Ukraine. Und es gibt mindestens 250.000 Militärdienstpflichtige aus Russland und ca. 22.000 aus Belarus, die seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ihre Länder verlassen haben und Schutz auch in Deutschland suchen. Aber ihr völkerrechtlich anerkanntes Recht auf Kriegsdienstverweigerung wird ihnen zunehmend verwehrt. Es ist eine Schande, dass die europäischen Staaten der Ukraine unbegrenzte Unterstützung zusagen, aber gleichzeitig denjenigen keine Zuflucht gewähren, die sich an diesem Krieg nicht beteiligen wollen. Russische Kriegsdienstverweigerer erhalten in Deutschland nur selten Asyl. Wir fordern Schutz und Asyl für Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Belarus und der Ukraine. Wir brauchen Diplomatie, Verhandlungen und Waffenstillstand anstatt immer mehr und immer gefährlicherer Waffen und keine Gewöhnung an die vielbeschworene Kriegstüchtigkeit. Was bleibt denn von den Ländern übrig, wenn der Krieg zu Ende ist? Zerstörte Familien, Generationen von Kindern, die ohne oder mit psychisch und körperlich verletzten Vätern aufwachsen müssen. Trauer, Verletzte und Traumatisierte in den Trümmern ihrer Städte. Viele Menschen in Deutschland wissen das. Deshalb ist die Kriegsbegeisterung nicht so groß, wie sich das Herr Pistorius wünscht. Der Zweite Weltkrieg hat tiefe Spuren hinterlassen. Horst Schmidt-Henner ist vorhin auf die Situation der Flüchtlinge eingegangen. Krieg ist die Fluchtursache Nummer eins. Flucht ist eine grausame Erfahrung. Man steht mit leeren Händen da und ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Wir fühlen unsere Ohnmacht angesichts all der Kriege und Konflikte weltweit. Monat um Monat werden noch mehr Rohstoffe und unwiederbringliche Güter mobilisiert, um Menschen umzubringen. Sind eigentlich alle verrückt geworden? Was bringt, wenn man ein zerstörtes Land nochmal und nochmal und wieder bombardiert? Hier sind wir beim Krieg in Gaza mit den vielen Toten und Verwundeten. Die Häuser in Gaza sind nach fast einem Jahr Krieg nur noch Pulver. Man kann nicht mehr von Ruinen sprechen. So kaputt ist alles. Die internationale Gemeinschaft hat versagt. Deutschland hat versagt. Wir klagen die Bundesregierung an, gegen die Charta der Vereinten Nationen zu verstoßen, der Deutschland 1973 beigetreten ist. Wo ist euer Handeln für den Frieden? Liebe Friedensfreundinnen und Freunde, ich müsste noch so viele Themen ansprechen. Die Bedrohung durch die neuen Mittelstreckenraketen, durch die Drohne, durch die KI. Ich kann euch nur auffordern, werdet aktiv, informiert euch, kommt zur Friedensbewegung und helft uns bei diesen vielen Aufgaben. Kriege treffen doch immer nur die gleichen Leute. Die Armen, die Alten, Frauen und Kinder, die kein Geld haben und die nicht weg können, weil sie krank sind, Felder bewirtschaften oder Tiere haben. Und an den Soldaten, die ihre Glieder hinhalten, und zu Krüppeln werden, womit wir wieder bei den Prothesen und Holzbeinen des Zweiten Weltkrieges sind. Die Grandzieher der Kriege und ihre Profiteure haben sich längst in Sicherheit gebracht. Sie und ihre Kinder sind nicht an der Front. Nachdem die Menschheit mit Krieg und Gewalt offensichtlich keine Probleme lösen kann, sollten wir es endlich anders versuchen. Weigern wir uns, Feinde zu sein. Nieder wieder Faschismus und Krieg.
Das war der Redebeitrag von Brigitte Obermeier, Sprecherin der Münchner Gruppe der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit zum Antikriegstag am 1. September auf dem Königsplatz hier in München. Neben Rednerinnen von Gewerkschaften und Friedensbündnissen brachte die Klimaaktivistin Lisa Pöttinger mit ihrem Redebeitrag am Antikriegstag den fatalen Zusammenhang zwischen Kriegen und Klimawandel auf den Punkt.
Am 29. September fand in München eine Pro-Choice-Demonstration am Odeonsplatz statt, die als Reaktion auf den sogenannten Marsch der 1000 Kreuze organisiert wurde. Bei dieser Demonstration tragen die Teilnehmenden weiße Kreuze durch die Stadt und setzen sich für ein generelles Verbot von Abtreibungen ein, ohne Rücksicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Im Kontrast dazu stand die Gegendemonstration von feministischen Pro-Choice-AktivistInnen, die sich entschieden für das Recht von Frauen auf körperliche Selbstbestimmung und den freien Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen aussprechen. Unter dem Motto »My Body, My Choice« Mein Körper, meine Entscheidung, forderten sie, dass Frauen selbst über ihre Schwangerschaft entscheiden dürfen, ohne durch politischen oder religiösen Druck eingeschränkt zu werden. Und Silvia, du warst bei der Demonstration von Pro-Choice dabei.
Ja, ich war dabei, zusammen mit Martina Helbing von Radio Lora München, die fleißig aufgenommen hat. Und wir hören kurz einen Ausschnitt aus der Rede von Sarah an, die für das Pro-Choice-Bündnis die Demonstration eröffnete.
Ziemlich wütend. Denn schon zum zweiten Mal dieses Jahr wird München zum Schauplatz einer misogynen, christlich-fundamentalistischen Mobilisierung. Der Kampf gegen reproduktive Selbstbestimmung, die Verteidigung einer vermeintlich natürlichen Geschlechterordnung und eines heteronormativen Familienmodells ist ein Kernanliegen der Rechten weltweit. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich beispielsweise Akteure der AfD sowie andere Rechte aktiv an den antifeministischen und queerfeindlichen Demonstrationen von AbtreibungsgegnerInnen beteiligen. So eben auch heute hier vor unserer Nase auf dem Odeonsplatz. Wir wollen uns entschlossen gegen den selbsternannten 1000-Kreuze-Marsch für das Leben stellen. Wie auch die letzten Jahre zuvor versammeln sich heute ein Haufen christlicher FundamentalistInnen unter der Führung ihres gescheiterten Wanderpredigers Wolfgang Hering. In der Hoffnung, mit mindestens 1000 Gleichgesinnten, ich glaube, vorher stand eine Person da, das heißt, es werden sie fix nicht schaffen, läuft dieser traurige Aufzug mit weißen Kreuzen wedelnd durch München. Das werden wir nicht unbeantwortet lassen und stellen uns deswegen hier und heute entschlossen gegen diese misogyne und queerfeindlichen Aufzug.
Das war Sarah vom Pro-Choice-Bündnis auf der Gegendemonstration zum Marsch der 1000 Kreuze am 29. September hier in München. Ich war dabei und das ist die gute Nachricht. Es war nur ein kleiner Haufen von fundamentalistischen Menschen, die mit dem Kreuz durch die Stadt liefen. Allerdings waren auch Kinder darunter. Und ganz klar beteiligten sich mehr Menschen bei der Pro-Choice-Gegendemonstration. Aber das Thema Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor ein Straftatbestand in Deutschland und die Situation in Bayern ist im Vergleich auch zu anderen Bundesländern prekär. Christina vom Ortsverband Pro Familia München hat das in ihrem Beitrag sehr gut dargestellt und deutlich gemacht.
Hallo, mein Name ist Christina und ich darf heute für den Pro Familia Ortsverband München ein paar Worte sprechen. Vielen Dank an das Pro-Choice-Bündnis, dass ihr uns das möglich gemacht habt. Für die Personen, die uns nicht kennen, der Pro Familia Ortsverband München ist ein gemeinnütziger, konfessionell und politisch unabhängiger Verein. Wir setzen uns unter anderem für die eigenverantwortliche Familienplanung und selbstbestimmte Sexualität ein. Wie viele von euch wissen und gehört haben, werden vor allem Falschinformationen von den SelbstbestimmungsgegnerInnen des 1000-Kreuze-Marsch gestreut. Um hiermit aufzuräumen, möchte ich gerne Zahlen nennen, die auf wissenschaftlichen Untersuchungen und statistischen Erhebungen basieren. Jedes Jahr werden etwa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Das ist in etwa jede siebte Schwangerschaft. Die Gründe hierfür sind so vielfältig, wie wir Menschen es auch sind. Anders als oft von Medien oder SelbstbestimmungsgegnerInnen dargestellt, haben mehr als die Hälfte bereits ein oder mehrere Kinder. Sie wissen genau, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen und sind sich ihrer Entscheidung völlig bewusst. Eine weitere Behauptung der SelbstbestimmungsgegnerInnen ist, dass fast alle Frauen nach einem Abbruch psychische Krisen erleben und so schwer davon belastet sind, dass sie die Entscheidung nicht verarbeiten können. Das Verbundprojekt ELSA hat wissenschaftlich basierte Erkenntnisse zu maßgeblichen Einflussfaktoren auf das Erleben und die Verarbeitung einer ungewollten Schwangerschaft, die Versorgungssituation in Deutschland und die Bedarfe betroffener Personen erhoben. Die Studienergebnisse zeigen, ob eine ungewollte Schwangerschaft ausgetragen oder abgebrochen wird, hat längerfristig keinen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden, wenn die Entscheidung selbstbestimmt getroffen werden konnte. Die psychische Belastung für ungewollt schwangere Personen steht vielmehr im Zusammenhang mit den gesetzlichen, ökonomischen und strukturellen Hürden, die in Deutschland immer noch bestehen. Vor allem die Versorgung und Erreichbarkeit von ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, ist desolat. In allen anderen Bundesländern gibt es mehr Abbruchsärztinnen als in Bayern. In den 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es in 61 Fällen kein Angebot zum Schwangerschaftsabbruch. Die betroffenen Personen empfinden eine gesteigerte Belastung durch Stigmatisierung von Familie, dem Freundeskreis, ArbeitskollegInnen und der Öffentlichkeit. Es darf nicht sein, dass der mit am meisten durchgeführte gynäkologische Eingriff immer noch so stark tabuisiert wird. Er kein Teil der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge ist und tatsächlich im Jahr 2024 immer noch als Straftat im Strafgesetzbuch steht. Wir vom Pro Familia fordern eine Gesetzesreform mit Einbezug der sexuellen und reproduktiven Rechte der Menschen. Eine selbstbestimmte Entscheidungsfreiheit statt Kriminalisierung und Stigmatisierung. Eine Enttabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in der Gesellschaft. Eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und kostenfreie medizinische Versorgung. Ein Recht auf Beratung statt der vorgeschriebenen Beratungspflicht und ein Recht auf sexuelle Bildung in allen Altersgruppen. Wir fordern alle auf, einer schwangeren Person die eigene Entscheidungsfähigkeit nicht abzusprechen und Menschen selbst über ihren Körper entscheiden zu lassen. My body, my choice. Vielen Dank.
Wir schließen uns diesen Forderungen an. Es ist noch nicht alles gut, aber zumindest gibt es bei dem Thema Erleichterungen, oder?
Immerhin ja. Vor 2 Jahren wurde der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches von der Ampelregierung endlich abgeschafft. Dieser Paragraph sah ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche vor. Das heißt, es war ÄrztInnen verboten, öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Das ist inzwischen zum Glück legal möglich. Danke auch des Engagements von ÄrztInnen wie Christine Hennel, die sich über Jahre für die Abschaffung des Werbeverbots engagierte. Es gibt auch noch weitere gute Nachrichten aus dem Bereich. Auf Initiative der Grünen wurde eine gesetzliche Regelung beschlossen, die die sogenannten Gehsteigbelästigungen verbietet. Damit wird zumindest in der Zukunft verhindert, dass Schwangere vor Beratungsstellen oder auch vor Kliniken durch AbtreibungsgegnerInnen eingeschüchtert und belästigt werden.
Trotzdem, Silvia, bist du ja immer noch ein bisschen geschockt von den Erlebnissen auf dieser Veranstaltung. Magst du kurz berichten, was sich auf dieser friedlichen, feministischen Demonstration noch ereignet hat?
Ja, in der Tat. Die Polizei hat nicht nur Teilnehmende der Demonstration, sondern auch unbeteiligte Dritte, die zufällig vorbeiliefen oder auch radelten, längere Zeit umzingelt und eingekesselt. Es war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich und eine Freundin, die ebenfalls mit mir auf der Demonstration war, Opfer Polizeigewalt wurden. Ich wurde 2-mal von jeweils einem männlichen Polizisten gegen die Brust gestoßen. Nicht so ein bisschen schubsen, sondern ein starker, schmerzhafter Stoß mit beiden Händen. Meiner Freundin passierte übrigens bei der Einkesselung genau dasselbe. Diese gewalttätigen Aktionen männlicher Polizisten erfolgten vollkommen unprovoziert. Gegen diese Form von Polizeigewalt an Frauen auf einer feministischen, friedlichen Demonstration habe ich noch am selben Abend eine formale Beschwerde an die Münchner Polizei geschickt. Bis dato und trotz Ankündigung, dass ich heute in dieser Sendung darüber berichten werde, habe ich noch keine Antwort erhalten. Die in Bayern zunehmende unrechtmäßige Gewalt gegen friedlich Demonstrierende hat auch dazu geführt, dass Deutschland erstmals von Amnesty International in ihrer weltweiten Protestkarte als Land gelistet wird, in dem Proteste durch staatliche Repressionen unterdrückt werden.
Wir bleiben dran und werden weiter berichten. In unserem nächsten Beitrag schauen wir aus München nach Afghanistan. Warum posten Frauen aus Afghanistan Videos auf TikTok und Instagram, in denen sie singen, ohne dass ihre Gesichter erkennbar sind?
Seit der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban in Afghanistan im August 2021 haben Frauen fast alle Rechte verloren. Umso erstaunlicher, dass es der Taliban-Regierung immer wieder gelingt, Mädchen und Frauen noch weitergehender einzuschränken, als es bisher schon der Fall war. Das neue sogenannte Tugendgesetz macht genau das. Es untersagt Mädchen und Frauen in der Öffentlichkeit, laut zu sprechen, laut zu singen oder ihre Stimme überhaupt hörbar zu machen. Die Regelungen sind Teil umfassender Maßnahmen zur weiteren Beschränkung der Bewegungs- und Meinungsfreiheit. Als Reaktion darauf haben Mädchen und Frauen in Afghanistan begonnen, gegen diese Verbote zu protestieren, indem sie trotz des Risikos heimlich Videos von sich beim Singen auf sozialen Medien teilen. In diesen Protestliedern fordern sie Freiheit und leisten Widerstand gegen die Unterdrückung. Sie singen, ihr macht mich zu einer Gefangenen zu Hause, nur weil ich eine Frau bin.
Aus Solidarität mit all diesen mutigen Mädchen und Frauen in Afghanistan spielen wir jetzt eines dieser Protestlieder, das in den sozialen Medien geteilt wurde. Das Video zeigt zwei Frauen in Burkas. Wir kennen ihre Namen nicht, wir wissen nicht über sie, aber wir hören und teilen ihren Protest.
این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکند آبی از رنگی قفصا آسایستین قهر این خورشید خاموش رنگ و رندان بشکند رنگ و رندان بشکنیم شمشیر و کمان بشکنیم بند و زندان بشکنیم ما مای قوبی آدمی از روی شیطان بشکنیم.
Das war ein Lied afghanischer Frauen, die damit gegen die erneuten Beschränkungen durch die Taliban-Regierung protestieren. Auch die US-amerikanische Schauspielerin Meryl Streep äußerte sich öffentlich am 23. September auf einer Nebenveranstaltung zur Generalversammlung der Vereinten Nationen zu diesem Thema. In ihrer Rede betonte sie zum Beispiel, dass eine Katze in Afghanistan mehr Rechte habe als eine Frau. Ja, das ist leider allzu wahr. Der mit Waffen geführte Krieg in Afghanistan mag zu Ende sein, aber der Krieg gegen Mädchen und Frauen geht weiter.
Wir bleiben auch mit unserem nächsten Beitrag in einer Kriegsregion. Der niederländische Klimaforscher Lena de Klerk referierte gestern in einem Welthaus in München über die Kriegs- und Umweltschäden durch den Krieg in der Ukraine.
Lennart, das Schlimmste am Krieg ist letztendlich die Anzahl an Toten und auch die Zerstörung an Infrastruktur. Wie kommt man in so einer Situation dazu, sich für die Umweltschäden eines Krieges zu interessieren? Was motivierte dich da?
Ja, stimmt. Es ist natürlich das menschliche Leid, das ist am wichtigsten. Aber wir haben damit angefangen, weil wir wollen auch zeigen, dass dieser Krieg nicht nur Auswirkungen hat in der Ukraine, aber auch Auswirkungen hat auf uns alle. Und das ist wegen dieser zusätzlichen Ausstoß von Treibhausgasen, was die Klimakrisen verschlimmert. Und das ist dann nicht nur ein Problem der Ukraine, aber es ist ein Problem für uns alle.
Du hast jetzt 45 Minuten hier vor einer friedensbewegten Gruppe referiert. Was sind die wesentlichen Aspekte, die du jetzt gerne auch nochmal zusammenfassend vielleicht unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Ja, unsere Ergebnisse sind, dass nach 24 Monaten Krieg, nach zwei Jahren, die gesamte zusätzliche Ausstoß 175 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten sind. Und das ist vergleichbar mit 90 Millionen Autos im Jahr ausstoßen. Es ist nicht wenig. Und das wurde hier vorher noch nie gemacht. Also wir hatten eigentlich jetzt das erste Mal, dass wir von einem Krieg eine Idee haben, ja, was das macht mit dem Klima. Natürlich sind die Kriegsführung, das Militär ist eine wichtige Quelle, aber auch die Brände im Wald ist ziemlich groß, aber auch die Wiederaufbau nach dem Krieg für Wiederaufbau für Gebäude, die alle zerstört sind, braucht man viel Stahl und Zement und das sind sehr carbonintensive Baumaterialien.
Du hast auch ein sehr interessantes Ranking als Folie in deinem Vortrag dargestellt. Da ging es darum, welche Länder oder wenn die Militärs alle zusammengefasst würden, wären alle Militärs auf Nummer 4, glaube ich, im Ranking, wenn es um die Umweltzerstörung geht. Wie seid ihr zu dieser Einschätzung gekommen und was sind die wesentlichen Aspekte?
Ja, diese haben wir nicht selbst gemacht, das haben Kollegen gemacht, aber die haben versucht einzuschätzen, wie viel das Militär eigentlich ausstoßt und das ist 5,5% vom Gesamt. Also das ist zum Beispiel mehr als Luftfahrt, das ist 2% oder Zementproduktion ist 3%, also so viel mehr. Die Schwierigkeit ist, wir haben da nicht richtigen Dateien, weil das Militär das nicht veröffentlicht. Also wir müssen uns wirklich auf Einschätzungen, aber das heißt, es ist erheblich. Und wenn wir hier wie Zivilgesellschaft dekarbonisieren werden, dann wird dieser Anteil 5% wird immer höher nach 10 oder 20%, im Besonderen auch, weil wir jetzt aufrüsten und mehr ausgeben für das Militär und das heißt auch mehr Ausstoß, auch in absoluten Sinn.
Warum glaubst du, ist die Verbindung zwischen Klima und welche Auswirkungen hat Krieg auf das Klima? Warum wird ja bisher noch zu wenig gesehen? Oder auch die Klimaaktivistinnen haben das Thema nicht alle so auf dem Radar?
Weil es viele Konflikte bisher waren kleinere Konflikte oder waren auch weit weg und nicht so sichtbar. Jetzt haben wir einen Riesenkonflikt in einem Land mit auch hochgebildeten Leuten, die selbst auch die Dateien sammeln. Aber auch mittlerweile haben wir natürlich auch die Möglichkeit, um mit Satelliten zum Beispiel Dateien zu versammeln. Das war vorher nicht möglich. Konfliktzone konnte man nicht hinreisen. Also wir hatten eigentlich keine Ahnung. Und das hat sich auch geändert.
Was würdest du dir wünschen, um für deine Forschung nochmal bessere Rahmenbedingungen zu schaffen?
Sehr viel. Ich möchte wirklich, das Militär möchte ich noch besser im Griff bekommen, wie viele Brennstoffe werden da jetzt verbraucht. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber wir haben auch irgendwann mal vor, auch andere Konflikte anzufassen. Ja, wir wissen natürlich alles, was jetzt im Nahen Osten passiert. Das hat dann natürlich auch einen Impact auf das Klima.
Ja, leider werden euch die Themen nicht ausgehen, solange es Kriege gibt. Aber weiterhin viel Glück für deine Forschung und danke für das Interview.
Vielen Dank.
Und wir bleiben noch ein bisschen im Kriegsgebiet der Ukraine. Was passiert eigentlich mit Frauen, die mit dem Thema Feminismus in einem Land leben, das Krieg führt? Genau dazu referierte Olena Strelnik aus der Ukraine auf einem Friedenskongress hier in München. Ich fand das Thema so spannend, dass ich sie um ein Interview bat, das wir hier bei Radio Lora München in englischer Sprache aufgezeichnet haben. Die deutsche Übersetzung wird von dir, liebe Sophie, gesprochen und Olena Strelnik stellt sich erstmal selber vor.
First of all, thank you very much for this invitation. For me, it's a great chance to make Ukrainian voices here in Munich more vocal.
Zunächst einmal vielen Dank für diese Einladung. Für mich ist es eine große Chance, den ukrainischen Stimmen hier in München mehr Gehör zu verschaffen. Ich bin Forscherin und Soziologin mit dem Schwerpunkt Gender. Im Grunde bin ich durch Zufall nach München gekommen, denn als der Krieg begann, hoffte ich, wie viele andere Ukrainerinnen und Ukrainer, dass der Krieg bald enden würde. Aber das passierte nicht. Und als ich erfuhr, dass russische Truppen an die Grenze meiner Heimatregion Poltawa waren, die an die Region Suman, Kharkiv grenzt, beschlossen meine Familie und ich, dass ich mit meinen Kindern ins Ausland gehen muss. Ich begann nach Möglichkeiten im Forschungsbereich zu suchen. Ich habe 10 Briefe an verschiedene Universitäten geschickt und nicht viel erwartet, aber dann sehr schnell eine Einladung von der Technischen Universität München bekommen. Ich erhielt zunächst ein Stipendium für ein halbes Jahr. Und dann war ich froh, dass eine Kollegin von mir mich in ein laufendes Projekt integrierte und ich eine Förderung erhielt.
Olena, du bist Wissenschaftlerin und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das sonst nicht die Schlagzeilen der täglichen Nachrichten über die Ukraine prägt. Was passiert mit Feminismus in einem Land, das Krieg führt? Hat ein solches Thema überhaupt noch Raum und welchen Herausforderungen müssen sich Feministinnen im Krieg stellen?
First of all, women, they are affected by the war, including women who are feminists.
Vielen Dank und lass mich mit eher negativen Herausforderungen beginnen. Zunächst einmal natürlich sind vor allem Frauen inklusive Feministinnen vom Krieg betroffen. Die erste Herausforderung ist das Problem der Ungleichheit der Geschlechter. Und das zweite, dass die ukrainische Gesellschaft aufgrund des Krieges mit schwierigen Situationen und Problemen zu tun hat. Die Menschen erachten daher den Feminismus als absolut irrelevant. Bei der nächsten Herausforderung geht es um die öffentliche Stellung der Forderung der Frauenbewegung. Ich meine das zum Beispiel das Bild einer Mutter, die an der Front auf ihren Sohn wartet oder eine Frau, die auf ihren Mann wartet. Solche Rollen sind während eines Krieges immer stärker im Vergleich zu der Rolle einer Feministin, die für ihre Rechte kämpft.
Und vielleicht nicht wirklich vorstellbar, aber gibt es auch positive Auswirkungen auf den Feminismus in der Ukraine durch den Krieg?
Yes, I would say that it's not because of the war itself, but it's more about the new political context related to this war.
Ja, ich würde sagen, dass es nicht wegen des Krieges selbst ist, sondern es geht mehr um den neuen politischen Kontext, der mit diesem Krieg verbunden ist. Denn dieser Krieg ist mit einem starken Wunsch der ukrainischen Gesellschaft verbunden, ein Teil der Europäischen Union zu sein. Ich möchte betonen, dass die Ukraine große Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter gemacht hat und wir eine ziemlich starke feministische Bewegung haben. Und dieser Fortschritt endete nicht während des Krieges. Kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass im Juni 2022 die sogenannte Istanbul-Konvention, die Konvention gegen Gewalt an Frauen, von der Ukraine endlich ratifiziert wurde? Und das war für viele feministische Aktivistinnen überraschend, weil wir über 10 Jahre dafür gekämpft hatten. Aber im Juni 2022, als die Ukraine den Status eines Kandidaten für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union erwartete, wurde sie endlich ratifiziert. Das ist ein Beispiel dafür, wie sich der neue politische Kontext günstig auf die Forderung der Gleichstellungsagenda auswirken kann. Und noch etwas möchte ich erwähnen. Die feministische Bewegung und die LGBT-Bewegung, wir teilen Werte, die im Gegensatz zur Ideologie der sogenannten russischen Welt oder Ruskimir stehen, die mit Homophobie, der Entkriminalisierung häuslicher Gewalt, mit Menschenrechtsverletzungen und Bewegungen gegen die Gleichstellung der Geschlechter verbunden sind.
Olena, was sind deiner Meinung nach die markantesten Veränderungen für Frauen seit Beginn des Krieges in der Ukraine?
There are of course a lot of challenges, but I would like to emphasize maybe some of them.
Es gibt natürlich viele Herausforderungen. Ich möchte einige davon hervorheben. Erstens, es ist auf der Ebene der formellen politischen Entscheidungsprozesse für Frauen schwieriger geworden, diese Entscheidungen zu beeinflussen, weil die Dezentralisierung der Macht und die zunehmende Rolle der Militärverwaltungen bei der Entscheidungsfindung in Kriegszeiten zunehmen. Zweitens möchte ich eine zunehmende Belastung der Frauen durch Reproduktions- oder Pflegearbeit erwähnen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Beispielsweise werden viele Familien getrennt. Bisher zwischen den Partnern geteilte Aufgaben lasten dann ausschließlich auf den Schultern der Frauen. Viele Schulkinder in der Ukraine lernen aus Sicherheitsgründen aus der Ferne. Sie lernen zu Hause, brauchen Pflege. Und in vielen Regionen, vor allem in der Nähe der Frontlinien, gibt es keine Kindergärten. Und natürlich wissen wir, dass der Kindergarten eine entscheidende Bedeutung für die wirtschaftliche Aktivität von Frauen hat. Die dritte Herausforderung, die ich hervorheben möchte, sind die Risiken einer zunehmenden Armut für Frauen, anschließend des wachsenden geschlechtsspezifischen Lohngefälles, das ich persönlich als Soziologin erwarte. Und dann steigt natürlich auch der Anteil verletzlicher Gruppen von Frauen, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die ihre Partner im Krieg an der Front verloren haben. Der letzte Aspekt, den ich hervorheben möchte, ist die Zunahme der häuslichen Gewalt, wie in allen humanitären Krisen und Kriegen. Zum Beispiel leiden viele Veteranen in der Ukraine, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind, an Kriegstraumata.
Wir hoffen ja alle, dass dieser Krieg jetzt auch endlich mal ein Ende finden wird. Was glaubst du, wird sich für Frauen in der Ukraine nach dem Krieg maßgeblich geändert haben, beziehungsweise welchen Herausforderungen werden sie sich stellen müssen?
Well, I would say that women's organizations and the feminists now we are trying to actively influence the formation of post-war recovery plans and projects.
Nun, ich würde sagen, dass Frauenorganisationen und Feministinnen nach dem Krieg aktiv Einfluss auf die Gestaltung von Wiederaufbauplänen und Projekten nehmen werden. Einige sagen voraus, dass es Risiken einer konservativen Wende nach dem Krieg gibt, zum Beispiel durch Initiativen der Regierung, damit Frauen mehr Kinder gebären, um die demografischen Löcher aufzufüllen, oder Initiativen wie das Abtreibungsverbot. Natürlich gibt es Risiken dieser Art, aber ich glaube, dass die feministische Bewegung in der Ukraine so stark ist, dass solche Initiativen niemals in politische Entscheidungen umgesetzt werden. Was mich beunruhigt, ist die wirtschaftliche Situation. Wir können jede Politik zur Gleichstellung und Inklusion der Geschlechter fördern, aber es besteht die Gefahr, dass sie nur auf dem Papier bestehen bleibt, weil die Ukraine nicht über die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen zur Umsetzung verfügt. Und wir wissen auch, dass vor allem Frauen unter den neoliberalen Reformen leiden, die, wie ich annehme, die Grundlage für den Wiederaufbau nach dem Krieg sein werden. Und das wird, würde ich sagen, die größte Herausforderung für die ukrainischen Frauen und für den Feminismus in der Ukraine sein.
Danke, Olena, dass du dieses Interview mit mir geführt hast.
Danke auch.
Ja, das war Olena Strelnik aus der Ukraine zum Thema »Was passiert mit Feminismus in einem Land, das Krieg führt?« Unser sogenannter Minister der Verteidigung, Pistorius, will Deutschland wieder kriegstüchtig machen. Wir sagen am 12. Oktober in München mit der Gewerkschaft Verdi, dem Münchner Friedensbündnis und vielen anderen Organisationen Nein und gehen für mehr Soziales, weniger Rüstung und gegen den Rechtsruck auf die Straße. Worum es diese Kampagne gibt und worum es geht, hören wir jetzt in einem Interview mit Agnes Kottmann. Sie ist hauptamtliche Sekretärin für Kunst und Kultur bei Verdi Bayern und eine der Initiatorinnen. Da Frauen, die solche Kampagnen auf die Beine stellen, sehr beschäftigt sind, wurde das Interview vorher aufgezeichnet. Das Gespräch führte Walburga Rempe. Und sie stellte einleitend die Frage, wie kam es zu dieser Initiative Soziales rauf und Rüstung runter?
Der Anlass war, dass ich mich an die 80er Jahre erinnert fühlte, als das alles losging mit der Kürzungspolitik und mit der erneuten Aufrüstung und Hochrüstung. Und ich habe damals in den 80er Jahren bei der großen Friedensbewegung, Stichwort Bonner Hofgarten, wo wir zu Hunderttausenden waren, da war ich Studentin und da habe ich schon demonstriert für BAföG statt Pershing 2. Und wir haben heute wieder dieselbe Situation, weil durch die geplante Stationierung der neuen US-Mittelstreckenraketen ab 2026 in Deutschland haben wir im Prinzip dieselbe Situation wie damals in den 80er Jahren mit dem sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Nur, dass es diesmal kein Doppelbeschluss ist, sondern es wird einfach nur stationiert. Es soll einfach stationiert werden, ohne dass gleichzeitig vereinbart wird, dass man in Abrüstungsverhandlungen und Rüstungskontrolle parallel dazu einsteigt, wie das in den 80er Jahren ja der Fall, der Plan war und am Ende ja auch erfolgt ist. Es gab nach der großen Friedensbewegung, gab es ja dann weltweite Abrüstung in wirklich großem Maßstab. Und das ist diesmal aber nicht vorgesehen. Und das lässt das Schlimmste befürchten.
Bei dem Aufruf oder bei dem Motto der Demo steht ja Soziales rauf an erster Stelle. Das heißt, wir haben ja in der letzten Zeit ganz viele Beobachtungen machen können, wo da gespart wird, wo gekürzt wird, wo Gelder gestrichen werden.
Also wenn man nach außen aufrüstet und im Endeffekt ja auch nicht nur verteidigungsfähig, sondern auch kriegsfähig werden will, also wer aufrüstet, will ja auch Kriege führen können, der braucht natürlich auch eine Militarisierung und Aufrüstung nach innen. Also der braucht im Prinzip die Teilung der Gesellschaft, die Spaltung der Gesellschaft und dass man gegen bestimmte Gruppen einfach Stimmung macht. Das ist bei den Geflüchteten, bei den Asylsuchenden sowieso schon seit Jahren. Der Fall nimmt aber jetzt gerade durch das Erstarken der AfD und dass die anderen Parteien auf diesen Kurs einschwenken, die meisten jedenfalls, gibt es ja ein wahnsinniges Bashing gegen Geflüchtete und genauso aber auch gegen Bürgergeldempfänger. Und deshalb unseren Forderungen, dass wir sagen, wir brauchen also Milliardeninvestitionen in ein gutes Leben für alle. Also in mehr Sozialpolitik, in mehr Kindergärten, mehr Personal für Pflege, für Kindergärten, bessere Ausstattung von Kliniken, mehr Bildung, mehr Kultur, Verkehrswende, Energiewende, also Integration, Frauengleichstellung. Also es hakt ja überall. Wir wollen Milliardeninvestitionen fürs Leben und eben nicht Milliardeninvestitionen fürs Sterben und für den Tod. Und indem wir auch dieses gesellschaftliche Klima in diese Richtung sozusagen verändern oder auch wieder verschieben, damit können wir auch einen ganz aktiven Beitrag gegen rechts entwickeln, weil rechts heißt immer, dass die Gesellschaft gespalten wird und dass die Armen gegen die noch Ärmeren ausgespielt werden. Und wir wollen zusammen eine Widerstandsfront bilden, dass wir sagen, nein, das ist unser Leben, das ist unsere Gesellschaft und wir wollen das sozial und gerecht gestalten und solidarisch gestalten und wir wollen es eben nicht gegeneinander aufhetzen lassen. Und indem wir den Zusammenhang zwischen Sozialabbau und Hochrüstung aufzeigen, haben wir bundesweit die Nase vorn. Dass Gewerkschaften sich wieder zu dieser Frage so kämpferisch aufstellen, dass sich Gewerkschaften auch aktiv wieder als Teil der Friedensbewegung auffassen und dass wir natürlich als Gewerkschaften, wir kümmern uns ja auch um gesellschaftliche und sozialpolitische Themen, wir nehmen ja auch das sogenannte politische oder gesellschaftspolitische Mandat wahr. Und das tun wir hiermit an dieser Stelle und auch wirklich federführend und beispielgebend. Und wir hoffen, dass ganz viele Gewerkschaftsgliederungen, ob jetzt von Verdi oder von der IG Metall, nicht nur in München und Bayern, sondern bundesweit, dass die unseren Beispiel nachahmen und auch diesen Zusammenhang thematisierend auf die Straße gehen. Weil das hat ja unlängst auch nochmal einer der führenden Wirtschaftsvertreter gesagt, der Herr Füst vom IFO-Institut hier in München, der hat doch gesagt, es wird nicht Kanonen und Butter geben, sondern es wird nur Kanonen ohne Butter geben. Ist ja ein Spruch, den damals die Nazis ja geprägt haben. Da zeigt sich aber, wohin die Reise geht. Es wird eben nicht Hochrüstung und Sozialaufbau geben, sondern es wird Hochrüstung auf Kosten des Sozialen geben. Und das erfolgt ja auch schon seit einigen Jahren und wird jetzt noch mehr verschärft werden. Und dem wollen wir die Stirn bieten. Also da wollen wir jetzt die Weichen stellen, dass es erst gar nicht dazu kommt, wie in den 80er Jahren, dass man erst Gott weiß, wie aufrüstet, um dann wieder abzurüsten. Was ist das für eine Verschwendung von Ressourcen und auch von Geldern? Und außerdem klimapolitisch können wir uns das überhaupt nicht leisten, weil die Produktion von Militär und von Waffen sind an sich schon Klimakiller von Kriegen. Und die Anwendung von Waffen, mal ganz zu schweigen, wir können uns dann am Ende aussuchen, ob wir von einer Atomrakete weggeboostet werden oder ob uns der Klimahorror, der uns killt.
Ich glaube, es geht auch noch mehr um die Finanzierung von diesen ganzen Ausgaben.
Also wie die weiterhin geplante Aufrüstung, wie das gedacht ist, dann wird das ja alles noch viel, viel schlimmer werden, solange man eben nicht bereit ist, eine Reichensteuer zu erheben oder die sogenannten Übergewinne stärker zu besteuern oder weiterhin diese Schuldenbremse einhalten will. Also das kann ja vorne und hinten nicht hinhauen. Und wenn man Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, zuhört, dann soll ja ab 2028, soll ja, weil dann angeblich dieses 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ist dann angeblich aufgebraucht und dann soll der Verteidigungshaushalt als regulär finanziert werden. Und das werden dann ab 2028 mindestens 80 bis 90 Milliarden jährlich sein. Und das wäre dann im Vergleich zu vor ein paar Jahren eine Verdopplung des Verteidigungshaushaltes. Da darf man sich dreimal überlegen, wer auch dafür wieder zahlen soll.
Nachdem seit 1945 zum ersten Mal eine mögliche faschistische Regierung in Thüringen durch das Wahlergebnis möglich wurde, müssen wir lauter werden.
Im letzten Teil unserer Sendung gibt es Tipps von Sophie rund um Kultur und Kulturelles.
Ich werde euch über den Film Samia erzählen, den ich neulich gesehen habe und den ich großartig fand. Es geht um die Geschichte eines Mädchen, das in Mogadischu in Somalia lebt und das große Träume hat. Samia, so heißt das Mädchen, läuft sehr gern und schneller als alle anderen. Sie träumt davon, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Samia ist mutig, stark, zielstrebig und kämpft für ihre Träume. Sie wächst in armen Verhältnissen auf. Das Leben der Familie wird allmählich erschwert durch die politische Situation im Land. Der Film spielt Ende der 90er in Somalia und es herrschen islamistische Milizen. Samia darf irgendwann nicht mehr trainieren, aber sie macht weiter und trainiert heimlich nachts. Der Film erzählt eine wahre Geschichte und basiert auf dem Roman von dem italienischen Journalisten Giuseppe Gattozella. Sag nicht, dass du Angst hast. Die Filmregisseurin Jasmin Samderelli, die den Film Almania – Willkommen in Deutschland gedreht hat, hat mit dem Film Samia einen sehr schönen und sensiblen Film gemacht. Geht einfach rein, ihr werdet es nicht bereuen. Und ich war im September bei einer Buchvorstellung. Es ging um die Neuerscheinung des Gesamtwerkes von Nur Inayat Khan in deutscher Sprache. Nur Inayat Khan wurde in Moskau geboren und war die Tochter einer US-Amerikanerin und eines bekannten indischen Gelehrten des Sufismus, einer mystischen Strömung des Islam. Sie hat ihre Kindheit in London und Paris verbracht. Nach dem Überfall der Wehrmacht auf Frankreich 1940 ist Nur Inayat Khan nach Großbritannien geflohen und hat sich für die Women's Auxiliary Air Force gemeldet.
Sie wurde als Funkerin ausgebildet und hat dann für die Résistance in Frankreich gearbeitet. Es war keine einfache Entscheidung für sie, weil sie eine Pazifistin war und es rigoros abgelehnt hat, eine Waffe zu tragen. Bei ihrem Einsatz in Frankreich wurde sie verraten und verhaftet. Sie versuchte zu fliehen. Sie wurde ins KZ in Dachau gebracht und ihr letztes Wort, bevor die Nazis sie erschossen haben, war Liberté, was Freiheit bedeutet. Ihr Gesamtwerk ist beim Verlag Heilbronn erschienen und es sind Geschichte und Erzählungen. Natürlich freuen wir uns immer über neue Frauen, die bei uns mitmachen oder unsere Arbeit unterstützen wollen. Infos zu den Ortsgruppen findet ihr unter www.wilf.de. Zuletzt bedanken wir uns für die technische Unterstützung der Sendung bei Wolfgang.
Danke, dass Sie heute zu unserer Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit auf Radio Lora eingeschaltet habt. Ich bin Silvia Schwarz und mit mir im Studio war Sophie Ihrer.